Halleluja. Gelobt sei Gott an diesem Tag, denn Jesus Christus ist auferstanden. Das feiern wir heute. Wir feiern einen Gott, der lebt, der nicht tot ist, sondern der lebendig ist und den man heute noch erleben darf. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst, aber ich möchte ihn dir heute vorstellen. An dieser Osterpredigt möchte ich Ostern dir vielleicht ganz anders nahebringen. Oder vielleicht, wie du es schon kennst. Jesus, er ist auferstanden. Und wir probieren jetzt mal etwas aus. Ich möchte gerne, dass du von zu Hause aus, vom Wohnzimmer aus, wenn ich sage, Jesus ist auferstanden, du von deinem Ort, wo du bist, vor dem Bildschirm sagst, er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn du dann daran glaubst, das ist dir überlassen, es ist eine freiwillige Sache. Jesus ist auferstanden. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wohnst du weiter weg. Ich habe es nicht ganz gehört. Hier in Langenfeld kam es akustisch nicht an. Wir probieren es nochmal. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Jesus, unser Herr, lebt. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Jesus, er blieb nicht im Grab zurück. Ja, es ist Ostern und viele gehen mit Ostern anders um. Ich möchte da kurz ein Beispiel machen. Ich habe mich in dieser Woche mal rumgefragt, was denkst du an Ostern? Ich habe meine Arbeitskollegen gefragt, ich habe Freunde gefragt. Und für viele ist Ostern einfach nur eine Zeit, wo man in den Feiertagen zu Hause bleibt, wo man nicht arbeiten geht, wo man sich einfach ausruht. Oder wie die Jugendlichen sagen, man chillt, man bleibt zu Hause. Für manch andere ist es ein Familienfest, man versammelt sich, man trifft sich, man hält Gemeinschaft. Zur heutigen Zeit geht das gerade nicht, dieses Ostern ist komplett anders. Aber Ostern, es hat auch noch eine ganz andere Bedeutung. Und ich möchte es euch so erklären, ich selber arbeite ja im Supermarkt und da kriegen wir immer diese Ostersüßwaren. Und da gibt es Ostereier und Osterhasen und die Leute kaufen zu Ostern viel Ostersüßwaren. Aber ich habe auf diesen Gittertischen im Supermarkt auch Osterlämmer gesehen. Und da kommen wir der ganzen Sache schon näher. Osterlämmer, das bezeugt davon, dass Gott ein Lamm geworden ist. Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes, wie es die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Ich möchte euch heute von Ostern erzählen, von dem Lamm Gottes erzählen, der gekommen ist, um für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha zu sterben. Schuldig an meiner Stelle ist die, sieht man das schon? Schuldig an meiner Stelle ist das Thema von heute. Aber wenn wir von Ostern reden und von Jesus reden und von dem Lamm Gottes reden, so ist es wichtig zu erkennen und zu erfahren, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ist Jesus einfach nur ein Mensch gewesen? Ist er einfach nur der gewesen, der einen Punkt hinterlassen hat in einer Geschichte? Wer ist Jesus? Ist es irgendein Prophet gewesen? Oder ist Jesus wahrhaftig Gott gewesen? Ist Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen? Und Johannes, er erklärt es so. Wer ist Jesus Christus? Johannes sagt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wir haben hier gehört von Johannes, wie er Jesus beschreibt. Und ich sage euch die Wahrheit, diese 5 Verse, sie haben mich als Jugendlicher verrückt gemacht. Ich habe gesagt, wie kann das sein? Jesus, der das Wort ist, er war bei Gott und er war in allem das Leben, er war Gott gleich. Aber genau das ist Jesus. Er war von Anfang an da. Er war zu Beginn da, bevor diese Welt erschaffen wurde. Jesus, er war nicht nur irgendein Prophet. Jesus, er war nicht nur irgendein Mensch, der gutmütig war, der viele Wunder getan hat, sondern Jesus, er ist wahrhaftig Gott. Er war von Anfang an da. Und in allem, sagt die Bibel, war er das Leben. Es entstand auf dieser Erde und im Himmel nichts ohne Jesus. Und dieser Jesus, der in allem das Leben war, der in allem die Schöpfung war, er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Knochen. Er kam in diese Welt, um für unsere Schuld zu sterben. Aber warum musste Jesus an unsere Stelle sterben? Warum musste Jesus ans Kreuz gehen? Wieso ließ Gott es zu, dass sein Sohn bis an diese Stelle kam? Und wieso beimherzigte Gott sich nicht Jesus gegenüber? Wieso hat er das Gebet von Jesus nicht erhört, als Jesus sagte, Gott, lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Finde doch eine andere Lösung. Gott, er strafte seinen Sohn Jesus an meiner Stelle. Jesus, er starb am Kreuz, weil ich hätte dort bestraft werden müssen. Aber warum? Warum musste Jesus bestraft werden? Warum musste er an meiner Stelle sterben? Und ich möchte da auch ganz zurücktreten zum Anfang, zum Beginn. Und zum Anfang und zu Beginn lesen wir in der Bibel, dass es eine Geschichte gab, wie Gott die Welt erschaffen hat, wie er Himmel und Erde gemacht hat und wie er die ersten Menschen, Adam und Eva, gemacht hat. Und schon bei den ersten Menschen der Welt gab es Ungehorsam, gab es Sünde. Und ich möchte euch kurz dieses Thema Sünde, wofür Jesus starb, das Lamm Gottes, kurz vor Augen bringen. Denn ich finde, es ist wichtig, wenn wir vom Jesus und von das Kreuz reden, zu erfahren und zu bedenken, wie schlimm die Sünde ist. Was macht die Sünde mit uns? Und was ist eigentlich Sünde? Und wie kommen wir überhaupt dorthin? Was ist die List dahinter? Denn ich glaube, wenn wir das verstehen, können wir noch mehr schätzen, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte es anhand zwei Beispiele euch erklären. Wir lesen im Alten Testament in 1. Mose, Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon isst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug. Würde sie davon werden? Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Wir sehen hier zu Anfang, zu Beginn der Welt, war schon diese alte Schlange da. Diese alte Schlange, in der wir auch nochmal in der Offenbarung lesen, im letzten Buch der Bibel. Und dort erfahren wir auch, wie diese Schlange in diese Welt kam. Aber diese alte Schlange, sie war von Anfang an auch zu Beginn der Erde da. Und diese alte Schlange, man nennt sie auch Teufel oder man nennt sie auch in arabischer Sprache Shaitan, Satan. Diese alte Schlange, sie hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Und sie war der Erste, der gegen Gott gesündigt hat. Und diese alte Schlange, wir sehen hier zu Beginn der Welt, sie will den ersten Menschen zur Auflehnung gegen Gott verführen. Und mit derselben Art, mit derselben List, mit demselben Trug geht sie heute noch vor. Sie möchte Menschen gegen Gott bringen. Gott, er erschuf das Paradies. Er stellte dort Adam und Eva hin und sagte zu den beiden, ihr dürft von allen Bäumen essen. Gott, er erschuf, ihr könnt euch das bildlich vorstellen, wunderbare Fruchtbäume, die Frucht brachten. Aber ein Baum, davon durften sie nicht essen. Gott, er gab den Menschen eine Grenze. Und diese Grenze ist gut für uns. Gott, er schuf eine Grenze und diese Grenze sollten wir nicht überschreiten. Wir sind dazu geneigt, als Menschen Grenzen zu überschreiten. Aber jedes Mal neu, wenn wir uns gegen diese Grenze auflehnen, wenn wir diese Grenze überschreiten, dann lehnen wir uns gegen Gott auf. Sünde heißt, diese Grenze, die Gott für uns bestimmt hat, zu überschreiten. Gott, er sagte zu Adam und Eva, alles dürft ihr. Die Tiere, ihr könnt denen einen Namen geben. Gott hat so viel Schönes gegeben, so Großes getan. Sie durften tagtäglich aufstehen in Gnade, in Fröhlichkeit. Aber dieser eine Baum, er sah auf einmal so verlockend aus. Dieser eine Baum, wo sie nicht dran durften, den brachte der Feind, diese alte Schlange, Eva vor die Augen und sagte, schau doch mal, hat Gott wirklich gesagt, dass du das nicht darfst? Und genau nach diesem Kriterium arbeitet die Schlange noch heute. Hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht lügen darfst? Hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht die Ehe brechen darfst? Hat Gott wirklich gesagt, dass Betrug und Mord Sünde ist? Bist du sicher? Das macht doch heutzutage jeder. Schau dir doch mal diesen verlockenden Baum an, Eva. Schau dir doch mal diese verlockende Sünde an, Jan. Sie zieht dich. Und ja, wir Menschen sind dazu geneigt, Frucht zu nehmen von einem Baum, der nicht gesund ist. Und Adam und Eva taten dies auch. Und es brach dazu ein, die Frucht der Sünde ist, dass man sich elend fühlt. Man fühlt sich nackt. Jedes Mal neu, wenn man sich gegen Gott auflehnt und sündigt, fühlt man sich leer, hilflos. Man weiß nicht, wie man dort rauskommt. Ja, die Sünde, sie beschuldigt, sie beschämt, sie lügt dich an, sie hält dich gefangen. Die Sünde lässt in dir eine Finsternis hervor. Und du fragst dich, wie du aus dieser Finsternis wieder rauskommst. Die Sünde ist das, was den Menschen ankettet. Und wir haben es so schwer, diese Sünde zu bekennen, weil man schämt sich für das, was man getan hat. Aber Gott, der dies alles sah vom Himmel aus, wie die ersten Menschen wie Adam und Eva gesündigt haben, er fragte sie, was habt ihr getan? Wo seid ihr? Wo bist du, Adam? Rief er. Adam, was hast du getan? Adam, er gab Eva die Schuld. Eva, was hast du getan? Eva, sie gab der Schlange die Schuld. Und so ist es auch heute bei uns Menschen. Wir beschuldigen andere Sachen. Wir beschuldigen die Situation. Wir sagen, was kann ich denn dafür, wenn ich so aufgewachsen bin? Oder wir beschuldigen andere Menschen für die Sünde, die wir tun. Aber wisst ihr, da, wo wir an uns selber suchen, da, wo wir uns fragen, wo bin ich schuldig geworden vor dir, Gott? Da kann Gott wirken. Da kann Gott eingreifen. Denn Gott, er möchte nicht, dass du in deiner Schuld bleibst. Gott, er möchte nicht, dass du in deiner Schuld lebst. Gott, er möchte nicht, dass du von ihm getrennt lebst. Gott, er möchte nicht, dass du dich nackt fühlst. Gott, er möchte nicht, dass du dich weit entfernt von ihm fühlst, dass du dich verstecken musst, dass du deine Schuld geheim halten musst. Nein, Gott, er will dir neu begegnen. Und diese Begegnung, dafür machte er alles. Dafür starb er am Kreuz für deine Schuld. An deiner Stelle starb Jesus, damit du Freiheit hast. Schuldig ist der Mensch geworden vor Gott. Und jeder Mensch, steht im Römerbrief, hat sich vor Gott schuldig getan. Es gibt keinen Menschen, der sagen kann, ich bin sündenlos, ich habe keine Sünden. Das gibt es nicht. Jeder Mensch hat gesündigt. Aber weil Gott nicht in Trennung mit dem Menschen leben wollte und weil er nicht will, dass wir von ihm getrennt leben, hat er eine Lösung. Er schlachtete ein Lamm damals oder ein Tier zu der Geschichte und kleidete Adam und Eva, die sich nackt fühlten und waren, ein. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben zum Thema Sünde. Und das geht direkt ein Kapitel weiter. Da lesen wir: Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke, mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Kain forderte seinen Bruder auf: Komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr: Wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen? Wich Kain aus. Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Aber Gott entgegnete: Was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Hier lesen wir von den Kindern Adam und Evas. Auch sie sündigten. Abel und Kain, es waren zwei Brüder. Und wir lesen hier in 1. Mose 4, dass diese zwei Brüder beide ein Opfer Gott brachten. Aber das Opfer von Abel nahm Gott an. Das Opfer jedoch von Kain nahm Gott nicht an. Ja, es ist manchmal so, dass wir aus unserer Kraft ein Opfer bringen wollen, um Gott zu gefallen. Wir vielleicht den Armen Geld geben oder mehrmals am Tag beten. Irgendwie will der Mensch Gott gefallen. Aber Gott, er nimmt manche Opfers an, und manche Opfers nimmt er nicht an, weil er die Hintergründe kennt, weil er weiß, mit was für einer Herzenshaltung dieses Opfer gemacht wurde. Und es gibt ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Es gibt ein Opferlamm, was Gott gefällt. Es ist das Opferlamm Jesus. Jesus ist das Lamm Gottes, an dem Gott Freude hat. Und wenn wir es versuchen, mit unserer Kraft Gott zu gefallen, so werden wir es nicht schaffen. Wenn wir versuchen, mit unserer Leistung Gott zu manipulieren, so werden wir es nicht schaffen. Aber wenn wir uns an Jesus wenden, an das Lamm Gottes, was für uns starb, so schaut Gott fröhlich und freudig auf dich. Denn in seinen Augen kannst du gerecht werden, schuldlos werden, wenn du das Opferlamm, was er anbietet, annimmst. Kain, er wurde zornig. Kain, ihn seine Gedanken waren nur bei seinem Bruder. Er dachte sich: Wieso nimmt Gott das Opfer meines Bruders an und meins nicht? Warum ist er denn besser als ich? Was hat er denn besser getan? Kain, seine Gedanken, sie wurden negativ, sie grübelten. Und Gott, der dies erkannte, sagte: Kain, pass auf, wo sind deine Gedanken? Warum ist dein Gesicht zu Boden geneigt? Warum guckst du so grimmig? Ja, öfters gucken wir grimmig, öfters, wenn unsere Gedanken woanders sind, öfters, wenn Negatives hier oben vorgeht, dann ist unser Haupt geneigt. Wir gucken grimmig. Und Gott, der das sieht bei uns, er fragt und sagt: Wo sind deine Gedanken? Prüfe dich doch selbst, Kain. Denn er sagt: Kain, wenn du Gutes im Sinn hast, sagt er in Vers 7, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Gott, er warnt hier und sagt: Hört mal zu, das mit dem Thema Sünde ist ernst. Wenn du merkst, dass deine Gedanken sich drehen um Sünde, um Negatives, um Mord, um Ehebruch, dann denk dran, dass die Sünde schon vor der Tür lauert. Ja, und wir denken öfters, dass große Sünden sind wie Mord und Ehebruch. Wisst ihr aber, die Bibel sagt uns auch, Jesus sagt uns im Neuen Testament, dass die Sünde nicht dort ist, wo man sie macht, sondern die Sünde schon bereits hier beginnt. Jesus sagt, du brauchst nicht erst einen zu ermorden. Er sagt, wenn du deinen Bruder schon Idiot nennst, wenn du schon ihn negativ hast, dann hast du in meinen Augen, sagt Gott, schon gemordet. Und Jesus sagt, du brauchst nicht erst Ehebruch zu begehen. Er sagt, wenn du einer Frau hinterher schaust und dir denkst, diese Frau will ich haben, dann begehst du in deinem Herzen und in deinen Gedanken schon mit ihr Ehebruch. Und Gott, er fügt hinzu, dass wir eine Grenze setzen sollen. Auch unseren Augen dürfen wir und sollen wir Menschen eine Grenze setzen. Wir sollen uns selbst sagen, hier schaue ich nicht hin. Hiob, er sagte, ich gebe meinen Augen selbst eine Grenze. Ich verspreche dir, Gott, sagte Hiob, dass ich keiner Frau mehr hinterher schaue. Die Sünde lauert vor der Tür. Und auch Petrus sagt, der Teufel, die alte Schlange, sie ist wie ein brüllender Löwe um dich herum am Gehen und versucht nur, dich zu verschlingen. Ja, der Satan will noch heute Menschen zur Sünde verführen. Und er möchte sie damit zerfressen. Weil die Sünde, wie wir eben beredet haben, uns zerfrisst. All das hat Gott gesehen. Und er sagt in Vers 10, das Blut deines Bruders, es schreit zu meinen Ohren. Wisst ihr, Gott, er schaut nicht einfach weg. Und ich möchte dich zu Hause fragen, muss Gott die Sünde bestrafen? Beantworte die Frage vor deinem Bildschirm. Wäre Gott gerecht, wenn er die Sünde nicht bestraft? Wisst ihr, wir lesen hier raus, dass Gott sagt, Kain, du hörst es vielleicht nicht, aber das, was du getan hast, es schreit zu meinen Ohren. Es drängt das Blut deines vergossenen Bruders, es schreit zu mir. Gott, er hört die Sünden dieser Welt. Und weil er es hört und weil er es nicht ertragen kann, diese Bosheit, weil er es nicht mehr mit ansehen konnte, hat er einen Plan gehabt. Und vom Beginn dieser Welt hat er diesen Plan gehabt, dass Jesus, das Lamm Gottes, an unserer Stelle für unsere Schuld stirbt. Wir haben den Tod verdient, denn der Lohn der Sünde, sagt Paulus in Römer, ist der Tod. Aber an unserer Stelle, damit wir nicht sterben, damit wir diesen Zorn Gottes nicht empfangen, hat Gott eine Lösung. Er sagt, ich komme selber in diese Welt. Und in der Person als Jesus Christus kam Gott in diese Welt. Er kam und nahm jede Schuld von mir auf sich. Meine Sünden, die ich begangen habe. Und ich habe viele Sünden bekannt, ich bekenne es offen. Öfters habe ich danach gedacht, jemanden zu ermorden in meinem Gedächtnis. Vielleicht öfters bin ich auf den Punkt gekommen, jemanden sein Recht wegzunehmen. Öfters habe ich gelogen und betrogen. Und jedes Mal neu wusste ich, dass mich das von Gott trennt. Aber dieses Angebot, was Gott mir gab, dass er mich liebt und mich erretten will, dass er meine Sünden freiwaschen will, dieses Angebot nahm ich an. Und ich durfte erleben, wie Jesus mein Leben erneuert. Ich durfte erleben, wie Jesus mich freigemacht hat und mich mit Gott versöhnt hat. Wie bekomme ich Vergebung meiner Schuld? Wir lesen an einem Beispiel im Neuen Testament, in Lukas 23, dort war auch ein Verbrecher, und ich lese vor, auch ein Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerten. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete Jesus ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Schaut mal, wir lesen in den Geschichten von Adam und Eva, von Kain, dass keiner seine Schuld wirklich einsah. Adam, er schiebt die Schuld auf Eva. Kain sagte, was weiß ich, wo mein Bruder ist. Man sieht dort nicht eine Reue. Man sieht dort nicht, dass einer von denen bekannt hat, ja, ich habe mich schuldig gemacht vor dir. Dennoch suchte Gott sie auf und wollte ihr Herz wieder gewinnen. Denn Gott ist ein Gott, der den Menschen liebt. Er möchte, dass der Mensch zu ihm gehört. Aber um zu Gott zu gehören, müssen wir auch bereit sein, uns selbst aufzugeben, unser Stolz beiseite zu schmeißen und zu sagen, ja, ich habe mich schuldig gemacht. Seht diese am Kreuz. Er sagt zu dem anderen, der Jesus verspottete, hast du noch nicht mal jetzt, wo du kurz vor dem Tod bist, Einsicht? Noch nicht mal jetzt? Er sagte zu ihm, wir beide hängen hier zurecht. Wir haben unser ganzes Leben lang nicht auf Gott geschaut. Unser Leben lang haben wir Grenzen überschritten, Menschen ermordet. Ich überlege jetzt mal, was diese zwei vielleicht gemacht haben könnten, um dort aufgehangen zu werden, zum Tode verurteilt zu werden. Sie haben bestimmt vieles Schlimmes getan. Aber dieser eine am Kreuz, er besinnte sich. Er sagte, ja, es ist wahr, ich habe viel auf mich geladen, viel Schuld. Ich habe bewusst mich gegen Gott aufgelehnt, nicht nach ihm gefragt, mein ganzes Leben lang. Aber jetzt sehe ich ein, dass dieses, was mir gerade geschieht, dass ich am Kreuz hänge und bestraft werde für meine Schuld, ich sehe ein, das habe ich verdient. Und wisst ihr, liebe Zuhörer, genau so, ich kann mich sehr gut an diesen Mann hineinversetzen, weil so habe ich mich bekehrt. Ich habe auch zu Gott gesagt, Gott, ich habe den Tod verdient. Ich habe so viel Böses getan. Ich bin bewusst habe ich mich gegen dich aufgelehnt. Bewusst habe ich anderen Menschen wehgetan. Bewusst habe ich andere Menschen bestohlen und beklaut. Ich habe die Strafe verdient, von dir ewiglich getrennt zu sein. Ich habe den Tod verdient. Wisst ihr aber, wenn du an der Stelle gekommen bist, wo du sagst, ja, ich habe den Tod verdient, an der Stelle gekommen bist, dass du sagst, ja, ich habe mich schuldig gemacht und ich habe den Tod verdient, dann möchte dir Gott heute zurufen, dass du leben sollst. Denn Jesus ist an deiner Stelle gestorben. An deiner Stelle, an meiner Stelle hat Jesus den Tod eingenommen, den du und den ich verdient hätten. Jesus, er ging diesen Weg bis ans Kreuz, damit du und ich errettet werden. Auch er wollte diesen Wegensleid nicht gehen, weil er wusste, was auf sich zukam. Aber er ging dennoch. Warum ging Jesus dennoch? Weil er dich sah. Weil er wusste, dass wenn er nicht geht, du in ewiglich von Gott getrennt bist und dich nackt fühlst und elend. Aber Jesus, ihm war es wichtig, dass du ein fröhlicher Mensch wirst, dass du leben sollst, dass der Tod nicht dich beherrschen soll, sondern das Leben in dir leben soll. Jesus, er will, dass du lebst. Und weil Jesus lebt, soll auch du leben. Jesus, er ist auferstanden. Er blieb nicht im Grab zurück. Er starb für die Sünden der Menschen. Er starb für deine und meine Schuld. Aber er ist auferstanden. Und weil Jesus auferstanden ist, hat der Tod keinen Sieg mehr. Weil Jesus Christus auferstanden ist, hat die Sünde keinen Sieg mehr. Wisst ihr, die Sünde, der Feind, der Teufel, die Schlange, sie hatte Einfluss auf den Menschen bekommen. Weil Eva auf ihn eingegangen ist und auch Adam. Und so, ohne dass man es merkt, hat man auf einmal Kontakt mit Mächten der Finsternis, mit dem Teufel. Und der Teufel hat Besitz auf einmal bekommen von den Menschen. Aber genau hier am Kreuz, wo der Tod besiegt worden ist, wo Jesus sein Leben gab, wo das Lamm Gottes sein Blut vergoss, dort wurde der Tod besiegt. Und wir können laut ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Und wir können sagen, Sünde, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven von unserem Herrn Jesus geworden. Jesus Christus, er hat frei gemacht und hat den Schlüssel des Totenreiches und der Finsternis weggenommen. Halleluja. Und wir möchten mal sehen, wer dieser Jesus heute ist. Nachdem er die Sünde besiegt hat, nachdem er am Kreuz von Golgatha triumphiert hat. Dieser Jesus ist nicht dieser Jesus, den wir manchmal kennen auf Staturen. Es gibt Staturen oder Filme und Fotos von Jesus, wo man Jesus genau so sieht. Dieser Jesus ist nicht so. Es erinnert vielleicht an Jesus und an das, was er getan hat. Aber Jesus, er ist nicht der tote Jesus. Er lebt heute. Und weil er lebt, dürfen wir ihn laut verkündigen. Weil er lebt, dürfen wir den Menschen sagen, Jesus, ihn kannst du heute noch kennenlernen. Und ich möchte zur Offenbarung kommen, zum letzten Buch der Bibel. Was sagt die Bibel uns heute dazu, wie Jesus heute ist? Ist er den wir von den Filmen kennen, mit längerem Haar und blauen Augen? Sie sehen meistens gut aus, die Männer, die Schauspieler dort. Aber ist das Jesus? Ich möchte euch den Jesus vorstellen, den die Bibel uns heute vorstellt. Und ich lese vor Offenbarung 1. Dort empfang Johannes eine Vision. Und Johannes sagt, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Und wer mit mir redete, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte. Er trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen eines mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitiges, geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Oh, ich habe jetzt ganze Zeit nicht weitergespult, sorry. Bei seinem Anblick, sagt Johannes, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und schaut mal, was jetzt Jesus sagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und das sind jetzt die Worte von Jesus. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Halleluja! Jesus, er stellt sich hier vor, nicht als den toten Jesus, sondern als der, der lebt in Ewigkeit, als der, der den Tod und den Totenreich besiegt hat. Er hat den Schlüssel aus dem Hand vom Teufel genommen und gesagt, jetzt errette ich. Der Tod hat nicht mehr Einfluss auf dich, sondern Jesus, der für dich sein Leben gab. Und zum Abschluss, während auch die Musik vielleicht nach vorne kommen kann, möchte ich noch ein Bild von Jesus dir erklären, wie er der auferstandene Jesus ist. Und das lesen wir auch in der Offenbarung. In der Offenbarung 5, ab Vers 1, ich lese vor, da sagt Johannes, ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegeln brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Schaut her, was die Bibel sagt. Johannes sagt hier, ich habe es gesehen. Er sah, wie auch im Himmelreich erklärt wurde, dass es weder in der Totenwelt noch irgendein anderer den Plan Gottes ausführen könnte. Diese Buchrolle war zu und im Himmel wurde geweint. Johannes sagte, ich weinte, als ich sah, dass niemand da war. Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal geweint hast und über dich so nachdenkst, über die Sünde vielleicht, die du begangen hast, versteckt, die du nicht offenbar tun kannst, wo du nicht weißt, wie du das bekennen sollst. Vielleicht gibt es einen Punkt, wo du weinst und sagst, wie soll ich jemals den Plan Gottes aufgehen? Wie soll ich jemals mich Gott ganz hingeben? Wie soll ich ein neuer Mensch werden? Und mir gefällt hier dieser Älteste, der zu Johannes sagt, in Vers 5, weine nicht. Weine nicht mehr. Denn es gibt einen Sieger. Der König aller Könige. Er, der Löwe aus dem Stamm Juda. Wisst ihr, Jesus, er ging wie ein Lamm ans Kreuz. Und ich kann mir vorstellen, wie die Hölle, der Teufel und seine Engel sich freuten und sagten, guck mal, wie ein Lamm, wie ein kleines Lämmchen ist er gestorben. Aber wisst ihr, Jesus, er ist auferstanden. Und nach dieser Auferstehung ist er nicht mehr das Lamm, sondern er ist der brüllende Löwe, der den Sieg errungen hat. Und weil Jesus Christus der Löwe aus dem Stamm Juda ist, dürfen wir ohne Furcht sein. Müssen wir nicht mehr weinen, müssen wir nicht mehr die Situation um uns schauen, sondern wir dürfen auf den schauen, der gesiegt hat. Und weil Jesus der Sieger ist, sind auch wir Sieger. Weil Jesus der Löwe aus dem Stamm Juda ist, dürfen auch wir brüllen und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes geworden. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Der Teufel kann mich nicht mehr einschüchtern. Und wenn der Teufel mich einschüchtern will, dann verkündige ich ihm das, was Jesus getan hat. So widerstehen wir ihm und er muss von uns gehen. Ich möchte zum Schluss mit dir noch einmal beten. Und wenn du diesem Löwen aus dem Stamm Juda, wenn du diesem Jesus, diesem auferstandenen Jesus noch mal begegnen willst, ihn kennenlernen willst und deine Schuld, deine Sünden vor ihm bekennen willst, so lade ich dich jetzt ein, deine Augen zu schließen und mit mir gemeinsam zu beten. Jesus, auch ich bin schuldig geworden vor dir. Ja, es ist wahr, dass meine Sünden in deine Ohren geschrien haben. Jesus, doch heute bekenne ich meine Schuld. Und das Blut, Jesus, es schreit noch größer zu deinen Ohren als meine Schuld. Jesus, meine Schuld, es schreit zu dir. Aber das Blut, Jesus, es schreit noch größer zu dir. Denn die Schuld war groß, aber deine Liebe ist größer. Und deswegen möchte ich heute diese Liebe annehmen. Ich möchte mich selbst nicht mehr versklaven oder anklagen, sondern ich möchte diesen Freispruch haben, den Sieg vor meinen Augen haben. Jesus, mach mich neu und helfe mir, dir nachzufolgen. Amen.